Warnhinweis. Im nachfolgenden Podcast werden Themen wie Mord, sexuelle und sexualisierte Gewalt, Tierquälerei und auch Gewalt an Minderjährigen behandelt. Außerdem behandeln wir in dieser Folge ausführlich die Themen Mobbing, Depression und Suizid. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen.
Kannst du dich noch erinnern, als du mir letztens im Stream erzählt hast, ich soll mir Der Schacht auf Netflix anschauen?
Aber natürlich.
Ich und Eddie haben uns den Film angeschaut und wir waren voll gehypt und wir waren voll begeistert von der Geschichte und von den Leuten. Aber das Ende, mein Gott, Eddies Antwort, was für ein Scheißfilm. Wir haben uns viel mehr erwartet in der Geschichte. Weißt du, dass da noch mehr kommt, aber das Ende war wirklich unbefriedigend.
Zum einen bin ich sehr froh, bist du meinem Rat gefolgt und hast den Film geschaut. Mir war natürlich bewusst, dass das Ende nicht so der Bringer ist. Aber ich sag's mal so, ich wollte das dir natürlich nicht verraten, weil ich finde den Film dennoch gut, weil er eine starke Aussage hat.
Ja, er hat wirklich eine starke Aussage. Ich will hier jetzt auch nicht zu fest spoilern, aber es war einfach... Die letzten 3 Minuten waren so unbefriedigend.
Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Ja, was denkst du? Sweetie, wollen wir in den heutigen Fall starten?
Ja, gerne. Was hast du uns heute mitgebracht?
Und somit herzlich willkommen an all unsere Zuschauer. Heute sprechen wir über den tragischen Fall von Catherine Daisy Coleman. Das sagt dir was, oder?
Ja. Das sagt mir was. Und wieder eine Catherine.
Wieder eine Catherine, yes. Und ich denke, vielen Zuhörern und Zuhörerinnen wird das auch etwas sagen. Denn auch über diesen Fall gibt es auf Netflix eine Doku.
Wie heißt die Doku?
Daisy and Audrey oder Audrey and Daisy. Ich weiß jetzt die Reihenfolge nicht mehr, aber es geht um 2 Mädels. Nicht nur um Daisy.
Okay.
Soll ich in den Fall starten?
Gerne.
Catherine Daisy Coleman, die am 30. März 1997 geborene Amerikanerin, war die Tochter von Melinda und Michael Coleman. Sie hatte 3 Brüder und lebte mit ihrer Familie in Albany, Missouri. Daisy war erst 9 Jahre alt, als ihr Vater bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam. Zusammen mit 2 ihrer Brüder und ihrem Vater waren sie mit dem Auto unterwegs, um an ein Ringerturnier ihres 3. Bruders zu fahren, als der Wagen auf Glatteis fuhr und ihr Vater die Kontrolle verlor. Sie landeten auf dem Dach des Autos in einer Schlucht. Ein harter Schicksalsschlag für die ganze Familie.
Das ist ja echt tragisch.
Das ist sehr tragisch, ja. Alles in ihrem Zuhause erinnerte sie an die Vergangenheit. Auch fuhren sie oft an der Unfallstelle vorbei und sie wussten einfach, es musste ein Neustart her. Die Familie beschloss darauf also, nach Maryville, Missouri zu ziehen, etwa 1 Stunde von ihrer alten Heimat weg. Zuerst schien alles gut zu laufen. Die Colemans hatten einen Weg zurück ins Leben gefunden und ein neues Kapitel aufgeschlagen, bis sich alles änderte am 7. Dezember 2012. Daisy war zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt. An diesem Abend wollte Charlie Coleman, der ältere Bruder von Daisy, mit einem seiner Freunde abhängen. Er schrieb also seinem Kumpel Jordan. Dieser sagte ihm aber ab, aufgrund, dass er bereits mit einem weiteren Freund der beiden, Matthew Barnett, sich verabredet hätte. Charlie ging also etwa um 22 Uhr schlafen. Daisy war zu diesem Zeitpunkt noch wach. Sie hatte Besuch von ihrer besten Freundin Paige. Daisy und Paige waren in ihrem Zimmer und haben etwas getrunken. Laut Aussage von Paige handelte es sich um etwas Tequila. Daisy und Paige kannten sich bereits seit 4 bis 5 Jahren, verstanden sich sehr gut. Sie teilten denselben Humor und empfanden sich beide als eine Art Außenseiterin. Kommt ihr auch bekannt vor, nicht? Erinnert mich an uns.
Ich wollte das direkt sagen. 14 Jahre, bessere Freundin, Tequila trinken.
Außenseiterin.
Das sind du und ich.
Genau, genau. Daisy war in der 9. Klasse und Cheerleaderin. Paige besuchte die 8. Klasse. Auf einmal kriegt Daisy eine Nachricht von Matthew, dem Freund ihres Bruders. Er fragt sie, ob sie nicht zusammen etwas trinken möchten und vielleicht etwas abhängen könnten. Matthew feierte eine kleine Party in seinem Keller und seine Freunde Zack, Nick und Fournier waren auch anwesend. Daisy fühlte sich daraufhin etwas beflügelt. Man muss sich das im Sinn von »Die älteren Jungs wollen mit mir abhängen, das wäre schon cool« vorstellen. Als Daisy zusagt und zu den Jungs geht, war sie bereits stark alkoholisiert. Sie selbst beschreibt es als ein neues Gefühl, das sie verspürt hat.
War das das erste Mal Alkohol?
Das erste Mal in diesen Mengen.
Okay.
Sie wollte ihre Grenzen austesten. Ja, das ist so typisch in diesem Alter, denke ich mal. Paige und Daisy sprangen also aus dem Fenster, damit ihre Mutter und Brüder nichts davon mitbekamen und wurden draußen von den Jungs abgeholt. Kaum waren die beiden Mädchen im Keller von Matthew angekommen, wurden sie auch getrennt. Ein etwas jüngerer Kumpel von Matt nahm Paige mit in das Zimmer von Matts Schwester. Daisy blieb im Keller allein mit den anderen Jungs und diese ermunterten Daisy, dazu noch mehr zu trinken. Sie erinnert sich, dass sie noch etwa 11 bis 12 Shots zu sich genommen habe. Sie wollte tough wirken und nicht als kleines Mädchen dastehen. Das Letzte, woran sich Daisy an diesem Abend noch erinnern konnte, war, dass ein Hund auf sie zukam. Sie wollte dies lautstark kommentieren, doch die Jungs ermahnten sie, leise zu sein. Paige war zu diesem Zeitpunkt immer noch mit dem Jüngsten der Truppe in einem Zimmer. Sie war ebenfalls stark alkoholisiert. Der Junge näherte sich ihr, aber Paige wies ihn ab und sagte immer wieder nein. Trotzdem begann er, Paige sexuell zu belästigen. Paige erinnert sich daran, dass sie vielleicht nicht entschieden genug war, ihn abzuweisen. Aber sie hatte auch Angst, was passieren würde, wenn sie sich verteidigt und geschrien hätte. Währenddessen hört Paige noch, wie draußen geredet wurde. Nach etwa 10 Minuten wäre er still geworden. Matt hatte in dieser Zeit Daisy auf sein Zimmer gebracht. Als Paige wieder in den Kellerraum kommt, setzt man sie auf ein Sofa und sagt ihr, sie solle warten. Paiges Worte, ich zitiere, immer, wenn sich die Türe zum Zimmer öffnete, konnte ich sie sehen. Sie lag da, halb auf dem Bett, halb auf dem Boden. Daisy war zu diesem Zeitpunkt bewusstlos. Als Matt wiederkam, wusste er nicht recht, wie er die Mädchen nun wieder nach Hause bringen würde, ohne dass es jemand mitbekam. Also trug er Daisy durch das Fenster zum Auto. Als sie bei Daisys Haus ankam, sagten sie zu Paige, sie solle bereits reingehen. Sie würden sich um Daisy kümmern, bis sie etwas nüchterner geworden sei. Paige folgte den Anweisungen und ging ins Haus. Dort fiel sie durch den übermäßigen Alkoholkonsum gleich in einen tiefen Schlaf.
Es war schon eine Menge Alkohol, wenn sie dann quasi direkt ins Koma gefallen ist.
Ja, das braucht schon eine Menge. Da kommen wir noch dazu. Es ist 5 Uhr morgens, als die Mutter von Daisy von draußen her Geräusche wahrnimmt. Als sie nachsehen geht, findet sie Daisy im Garten liegen. Sie war nur mit Jogginghose und einem Shirt bekleidet und ihre Haare waren bereits am Boden festgefroren, da es in der Nacht bis zu -7 Grad kalt geworden war.
Kann man nur.
Schrecklich. Daisy war wieder zu sich gekommen und hatte versucht, zum Hauseingang zu krabbeln. Melinda bringt ihre Tochter sofort ins Haus und versucht, sie dort aufzuwärmen. Daisy konnte sich kaum bewegen oder sprechen. Melinda bringt Daisy also in die Badewanne, um sie kontrolliert aufzuwärmen. Und sofort fallen ihr einige Rötungen auf, welche Daisy an ihrer Leiste und an den Oberschenkeln hat. Sie fragte Paige aus, diese konnte sich aber selbst an kaum etwas erinnern. Also bringt Melinda ihre Tochter ins Krankenhaus. Dort untersucht man die 14-Jährige sofort auf eine mögliche Vergewaltigung und macht auch einen Blutalkoholtest. Dieser ergab erschreckende Werte. Daisy hatte noch immer 1,3 Promille im Blut, was hieß, dass sie vergangene Nacht bis zu 2,6 Promille gehabt haben musste. Daisy war also in einem komatösen Zustand gewesen und knapp einer Blutvergiftung durch Alkohol entkommen.
Das ist schon ein wahnsinniger Wert.
Krass, krass. Richtig heftig. Dadurch erinnert sich Daisy auch nicht an den Abend. Ihre erste Aussage bei der Polizei ist nur vage und sehr verschwommen. Weiter ergaben die Untersuchungen, dass Daisy einen Riss am Damm beim Scheideneingang hatte und einen weiteren Riss an ihrer linken Schamlippe. Ihr Bruder Charlie findet Daisys Handy noch im Garten liegend. Dort drauf entdeckt er auch die Nachrichten von seinem Kumpel an Daisy. Das machte ihn sauer und er war enttäuscht. An dieser Party waren alle seine Freunde anwesend gewesen. Aber keiner hatte sich bei ihm gemeldet, um sich zu erkundigen, warum sich seine kleine Schwester Daisy bei Matthew aufhielt. Charlie wollte auch einer der Jungs zur Rede stellen, rief ihn an und schrieb ihm Textnachrichten. Doch es kam keine Reaktion darauf zurück.
Wurde er geghostet?
Ja, er wurde geghostet. Melinda verständigte die Polizei. Da sie am Stadtrand lebten, kam der zuständige Sheriff von Nottoway County. Der Sheriff kriegt nun alle Infos und auch die Namen der Jungs von den beiden Mädchen. Daraufhin werden alle zum Verhör eingeladen und vernommen. Vom Anruf der Mutter an die Polizei bis zur Vernehmung und anschließenden Verhaftung vergingen nur rund 4 Stunden. Das Ganze ging ziemlich schnell. Charlie Coleman sagt aus, dass von diesem Zeitpunkt an die Schule wie gespalten gewesen sei. Die Leute griffen Daisy verbal an und nannten sie eine Lügnerin. Charlie erinnert sich, dass Daisy einmal von der Schultoilette kam. Ein Junge habe ihr »lügende Schlampe« hinterhergeschrien. Daisy ging darauf weinend zurück auf die Toilette und Charlie musste all seine Kraft zusammennehmen, um sich in diesem Moment beherrschen zu können. Kurz darauf ging auch schon das Gerücht herum, dass es ein Video geben würde von der angeblichen Vergewaltigung. Die Jungs wurden auf dem Verhör zu diesem Video befragt und es stellte sich heraus, dass es stimmte. Es sei ein kurzes Video gewesen und sie hätten es sofort wieder gelöscht. Als die Polizei dann die Handys konfisziert, ist nirgends ein Video mehr zu finden und es ließ sich auch nicht wiederherstellen. Für die Familie war es nicht leicht, mit dieser ganzen Situation umzugehen. Charlie war viel im Fitnesskeller. Eine Überschrift in Hand geschrieben an der Wand lautete »Monsters are made, not born«.
Wie war?
Ja, richtig. Das sehe ich auch so. Immer wieder fragte Melinda beim Sheriff nach dem Ermittlungsstand nach. Dieser vertröstete sie nur und sagte, dass nun der Fall beim Gericht gelandet sei und es mit den ganzen Anhörungen und so weiter mehrere Monate dauern könnte, bis ein Urteil gefällt war. Für Paige und ihre Familie war das Ganze genauso schwer. Jedoch hatte der Jüngling aus der Truppe den sexuellen Übergriff auf Paige zugegeben und wurde daher schnell verurteilt. Für Paige und ihre Mutter war dies ein befreiendes Gefühl. Dieses Gefühl sollten die Colemans nicht erfahren. Durch die Mutter von Paige erfahren sie einige Zeit später, dass die Anklage gegen Matt und Jordan fallen gelassen wurden.
Wieso das denn?
Ja, krass, hä? Das ist schon heftig. Ein herber Schlag für die Familie. Die Anschuldigungen gegen die beiden Jungs konnten nicht ohne berechtigten Zweifel bewiesen werden. Alle Informationen und Aussagen plus der medizinische Befund reichte für eine Verurteilung nicht aus. Melinda war am Boden zerstört. Sie dachte, das Ganze wäre klar eine politische Entscheidung gewesen. In Maryville lebten viele Familien seit Generationen und jeder war auf irgendeine Weise mit irgendjemandem bekannt. So war der Großvater von Matthew ein Landesbeauftragter und Polizist gewesen.
Ja, mir kommt da gleich das Kotzen, wenn ich sowas
höre. Hört man leider zu oft. Es schien wichtiger, die Jungs zu schützen und somit die Aushängeschilder der Stadt reinzuhalten. Der Sheriff sagt aus, nichts, was in dieser Nacht geschehen ist, stellte sich als Vergewaltigung raus. In Missouri, ob es uns gefällt oder nicht, können Leute diesen Alters einvernehmlich Sex haben. In einem Interview wird der Sheriff befragt. Gewaltanwendung liegt also nicht vor, wenn man mit jemandem Sex hat, der bewusstlos oder willenlos ist? Seine Antwort darauf? Das ist ein Element, mit dem sich Leute wie Anwälte und Gesetzgeber und so weiter befassen müssen. Daraufhin wird das ganze Land in den Fall hineingezogen und es erreicht medial großes Aufsehen. Maryville wird für diese Entscheidung angeprangert. Doch die Stadt, vor allem der Sheriff und der Bürgermeister, stehen zusammen. So spaltet sich nach der Schule nun auch die ganze Stadt. Es gibt Demonstrationen und die Stadt wird beauftragt, den Fall erneut zu untersuchen. Nun klagt der Staat Missouri gegen Matthew Barnett. Eine Anwältin geht den gesamten Fall noch einmal durch und versucht alles, um Gerechtigkeit für die Colemans zu schaffen. Doch die Beweise reichen immer noch nicht aus. Der Fall wird geschlossen. Es wird nur ein Urteil auf Bewährung gefällt wegen Kindswohlgefährdung zweiten Grades. Nun folgt der Aufschrei in den sozialen Medien.
Ich verstehe das nicht, wie das so geregelt werden konnte, dass dies nicht als Vergewaltigung gilt.
Ja.
Ich meine, das ist ein Dammriss, ein Riss in der Schamlippe.
Ja.
Sorry, dass ein Dammriss bekommst du, wenn ein Kind gibt.
Ja, also bei heftigen
Gewalten. Ja. Also, und dann noch so viel Alkohol, komatöser Zustand, fast eine Alkoholvergiftung. Genau. Also ich
sehe es auch nicht ein. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich
verstehe es nicht.
Ja.
Ach, das sind dann sicher noch so Väter, die ihrem Sohn sagen, hast du gut gemacht.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, leider ist es zu oft so. Ja, jedenfalls folgt nun der Aufschrei in den sozialen Medien. Hashtag Jordan und Matt sind frei. Hashtag Daisy lügt. Daisy sagt selbst, dass sich ihr Selbstbild stark geändert hatte. Sie begann zu glauben, was über sie gesagt wurde, und zweifelte daran, ob sie nicht selbst schuld daran gewesen sein könnte, was passiert war. Es folgten Drohungen gegenüber den Colemans und Vandalismus an ihrem Haus. Melinda verliert durch all das ihren Job als Tierärztin und einige Zeit später brennt ihr Haus ab. Melinda beschließt nun zurück nach Albany zu ziehen, wo noch ihr altes Haus steht. Zu Anfang war Daisy sehr stark, doch mit der Zeit ging es ihr immer schlechter. Sie färbte sich die Haare schwarz und fing an, sich selbst zu verletzen, indem sie sich Brandwunden zufügte. Ich zitiere euch einige Zitate, welche Daisy zu dieser Zeit auf ihren Social-Media-Profilen gepostet hat. We are all a little dead inside. Sometimes I wonder why I try. Maybe we should just give up. The pressure to be perfect is much stronger than the love in this world. Out of all the things, why did I become this? Das sind schmerzerfüllte Worte, welche Daisy von sich gibt und lässt uns einen Eindruck in ihre tiefsten Gefühle erhaschen.
Ziemlich depressiv.
Sehr depressiv. Ich zitiere euch noch kurz etwas, was der Sheriff von Nottoway County über den ganzen Fall in einem Interview gesagt hat. Ich bin gespannt auf deine Meinung dazu, Sweetie.
Ich will ihn schlagen.
Mhm. Hör zu. Man darf das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit nicht unterschätzen. Insbesondere bei jungen Mädchen. Sie stehen unter großem gesellschaftlichen Druck, hübsch zu sein, gemocht zu werden, beliebt zu sein und all diese Dinge. Das ist nicht fair, aber das ist unsere Gesellschaft. Weiter sagt er, die Jungs wollen weitermachen. Das ist einer der fatalen Fehler unserer Gesellschaft. Es sind immer die Jungs. Aber es sind nicht immer die Jungs. Mädchen sind ebenso fahrlässig. Also muss jeder seinen Teil übernehmen. Und jeder muss versuchen, sich zu verbessern. Der Sheriff wird dann darauf aufmerksam gemacht, dass in diesem Fall die Verbrechen von Jungs begangen wurden. Daraufhin antwortet er nur trocken, wurden sie? Und danach lacht er.
Ich will ihn schlagen.
Ja.
Mehrmals.
Ja, ich auch.
Also, weißt du, Daisy ist so eine hübsche Frau. Mhm.
Ja.
Sie war auch bestimmt ein bildhübscher Teenager. Ja. Und dann so etwas gesagt, der Druck ist so groß, hübsch zu sein. Ich meine, sie hat sich ja auch anders entwickelt.
Ja.
Optisch.
Ja.
Sie ist jetzt nicht das 0815 Vorzeigemädchen.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig.
Und dann zu sagen, ja, holen die Jungs diese Verbrechen? Das hat ihnen niemand gesagt, sie müssen Daisy vergewaltigen.
Genau. Ich sehe das schon auch ein bisschen so, dass der Druck auf junge Mädchen enorm ist. Das heißt aber nicht, dass jede Aussage von einem jungen Mädchen, dass ihr sexuelles Leid zugefügt wurde, nur ein Schrei nach Aufmerksamkeit ist. Und das versucht der Sheriff irgendwie durch die Blume mit all seinen Begründungen zu sagen. Und ich weiß, dass es Fälle gibt, in denen junge Frauen, vielleicht auch ältere Frauen, wegen Aufmerksamkeit gewisse Dinge, wie soll ich sagen, ohne es böse klingen zu lassen, über gewisse Dinge nicht ganz die Wahrheit sagen. Das heißt, sie stellen sich gerne eher mal als Opfer dar. Das gibt es wirklich. Bei Männern wie bei Frauen. Aber trotzdem muss man jede Aussage ernst nehmen. Man kann von keiner Aussage einfach von Grund auf ausgehen, dass es eine Lüge ist, nur weil sie ein junges Mädchen ist und auf jungem Mädchen anscheinend ein Druck lastet.
Magst du dich noch an die Diskussion erinnern, wo es mal darüber gesprochen wurde, dass man Verträge machen sollte, bevor man mit jemandem Sex hat?
Traurig.
Sind wir wirklich schon so weit? Es soll doch einfach jeden respektieren und Nein ist Nein. Egal,
ja, wie wir oft du trinkst. Für alles, wie bei The Big Bang Theory, eine Vereinbarung, so ein Vertrag wie Sheldon. So ein Beziehungsrahmen, Vereinbarung und ach, so weit sind wir wirklich. Daisy gründete später eine Organisation zur Prävention sexueller Übergriffe namens Safe Before Anyone Else. Ihr Bruder Charlie und ihre Mutter unterstützen sie dabei. Landesweit setzen sie sich für Opfer von sexuellem Missbrauch ein. Es mag nun alles nach einem kleinen Happy End klingen, doch leider nimmt die Geschichte noch einmal eine tragische Wendung. 2018 stirbt Daisys Bruder Tristan. Er hatte in Kansas einen tödlichen Autounfall. Ein weiterer Schicksalsschlag für die Familie Coleman. Daisy hatte immer versucht zu kämpfen und stark zu sein. Doch leider ließen ihre Kräfte nach. Im August 2020 nimmt sich Daisy das Leben. Die Polizei findet Daisy tot auf, nachdem ihre Mutter diese darum gebeten hatte, nach ihr zu sehen, weil sie nichts mehr von ihrer Tochter gehört hatten.
Oh, es ist so tragisch.
Ja, ist gar noch nicht lange her.
Auch
drei
noch
Jahre.
Direkt in der Corona-Zeit. Mhm.
Auf den Profilen von Daisy nimmt ihre Mutter Abschied. Sie war meine beste Freundin und großartige Tochter, schrieb die Mutter und fügte hinzu. Ich wünschte, ich hätte ihr den Schmerz nehmen können. Sie hat sich nie davon erholt, was diese Jungs ihr angetan haben. Mein kleines Mädchen ist weg. Ach, das ist herzzerreißend, ich habe Gänsehaut.
Ja, ich auch.
Daisy hatte sich also entschieden, nicht mehr weiterkämpfen zu können. Ihre Kraft schien nicht mehr auszureichen. Nur 4 Monate später folgt Melinda ihrer Tochter. Im Dezember 2020 nimmt auch Daisys Mutter sich das Leben.
Boah, wie viel Tragik kann eine Familie ertragen?
Die ganze Geschichte besteht aus Tragik, aus purer Tragik. Die Organisation Safe Bayi, die sich für die Verhinderung sexueller Gewalt einsetzt und von Daisy mitgegründet wurde, bestätigte die Nachricht. Die bodenlose Trauer, ihren Ehemann, Tristan und Daisy verloren zu haben, war mehr, als sie an den meisten Tagen ertragen konnte, heißt es in einem Statement. Melinda Coleman war Aktivistin, Tierärztin und Mutter. Sie hinterlässt ihre beiden Söhne Logan und Charlie.
Also sie hat noch 2 Söhne.
Sie hat noch 2 Söhne. Ja, aber trotzdem.
Gott, das ist auch so tragisch für die.
Genau. Stell dir das jetzt für Logan und für Charlie vor. Das ist so heftig.
Boah, wie alt sind die wohl im Moment?
Ja, ich weiß, dass Charlie weiterhin noch für Safe Bayi tätig ist. Diese Geschichte zerreißt einen.
Ganz ehrlich, ich glaube, wäre ich in der Haut von Melinda, hätte ich genauso gehandelt.
Also du hättest dir auch das Leben genommen?
Ja, weißt, wenn du erst deinen Mann verlierst, dann den Sohn, dann noch die Tochter durch so eine Tragik. Mhm.
Ich verstehe, was du meinst. Ich weiß auch nicht, ob ich diese Kraft aufbringen hätte können. Es ist sehr viel zu verarbeiten. Und ich weiß nicht, ob sich Melinda Hilfe geholt hat oder nicht. Aber selbst mit Hilfe, es ist ein Schmerz, der vergeht nicht einfach. Knochen, die heilen. Gewebe, das heilt. Muskeln, die heilen. Aber ein gebrochenes Herz und eine zerstörte Seele, das braucht ein Leben lang. Und nicht jeder Mensch hat die Kraft dafür.
Mhm.
Soweit ist der Fall am Ende. Ich möchte aber noch kurz auf das Thema Suizid eingehen. Vorab, beim Suizid ist im Allgemeinen eine hohe Dunkelziffer anzunehmen. Kommen wir zu den Zahlen in der Schweiz. Im Jahr 2019 gab es unter den Männern in der Schweiz durchschnittlich rund 14,6 Suizide auf 100.000 Einwohner. Das sind so im Schnitt etwas über 80 pro Monat. Bei den Frauen lag die Rate bei 5,3 Fällen auf 100.000 Einwohner. Im Corona-Jahr 2020 sind mehr als doppelt so viele Suizidversuche bei Kindern und Jugendlichen verzeichnet worden als im Vorjahr. Das hat das Kinderspital Zürich bei einem Vergleich der beiden Jahre festgestellt. Kommen wir zu Deutschland. Im Jahr 2020 starben in Deutschland insgesamt 9.206 Personen durch Suizid. Das waren über 25 Personen pro Tag. Männer nahmen sich deutlich häufiger das Leben als Frauen. Rund 75% der Selbsttötungen wurden von Männern begangen. Das durchschnittliche Alter von Männern lag zum Zeitpunkt des Suizides bei 58,5 Jahren. Laut Schätzungen der WHO begehen jährlich weltweit mehr als 700.000 Menschen Suizid. In Deutschland nahmen sich 2019 mehr als 9.000 Personen das Leben. Damit starben hierzulande fast dreimal so viele Menschen durch Suizid wie durch Straßenverkehrsunfälle. Die häufigste Ursache für einen Suizid bzw. Suizidversuch wird heute in diagnostizierbaren psychischen Erkrankungen gesehen. Je nach Schätzungen werden gesamt 90% aller Suizide hierauf zurückgeführt. Traurige Zahlen.
Ja, aber ich denke, es liegt nicht nur an den psychischen Erkrankungen.
Nicht nur, nein.
Oder denke ich.
Was denkst du sind sonstige Gründe?
Existenzängste.
Mhm. Genau, ja, das ist auch
ein sicherer Grund. Weißt du, wenn du zum Beispiel in Schulden gerätst in der Schweiz,
genau.
Wenn du dann eine Betreibung erhältst, vielleicht eine Lohnpfändung, und denen ist es dann auch egal, ob du noch Steuern zahlen musst oder nicht, dann wirst du da wieder betrieben und irgendwie kann ich mir schon vorstellen, dass du dir da dann auch hilflos vorkommst.
Genau, da gebe ich dir natürlich recht. Viele solcher Ereignisse sind natürlich dann auch Auslöser für psychische Erkrankungen. Bei Schulden fällt man schnell zum Beispiel in die Depression. Mhm. Oder bei Erlebten, wie jetzt bei Daisys Geschichte, gibt es halt
Traumas.
Ja, Traumas, genau. Dinge, die vielleicht Jahre her passiert sind und man versucht, sich etwas aufzubauen, weiterzumachen wie Daisy und irgendwann bricht man ein. Ich weiß nicht, hast du auch schon von diesem, also Phänomen ist vielleicht das falsche Wort, aber davon gehört, dass manchmal, wenn Personen Depression haben, wenn sie unruhig sind, wenn sie nicht schlafen können oder egal was. Und sie gehen zum Beispiel zu einer Psychologin oder versuchen andersweitig mit sich zu sortieren, mit sich selbst zu konfrontieren. Es gibt Menschen, die haben in ihrer Kindheit schlimme Dinge erlebt, aber sie erinnern sich null daran. Und das hat nicht damit zu tun, dass sie noch zu klein waren, sondern das sind verdrängte Erinnerungen. Sondern das sind verdrängte Erinnerungen. Genau, zum Eigenschutz. Das ist auch heftig. Und die kann man wieder heraufholen, damit man daran arbeiten kann. Ich frage mich nur, will man unbedingt gewisse Dinge wieder heraufholen?
So wie ich das verstanden habe, wird das oft mit Hypnose angewandt.
Ja, genau, das habe ich auch schon gehört. Es ist bestimmt von Vorteil, solche Ereignisse heraufzuholen, weil dann kann man damit arbeiten. Man kann sie verarbeiten, man kann darauf aufbauen. Aber manchmal frage ich mich, gibt es nicht einen Grund, warum das verdrängt wurde?
Verstehe mich nicht falsch. Meiner Meinung nach sollte jeder Mensch selber entscheiden dürfen, wann er aus dem Leben treten will und wann nicht. Ich finde es auch gut, dass die Schweiz das Exit-Programm hat. Das ist ja in vielen Ländern nicht erlaubt.
Mhm.
Aber ich finde, wenn du schon selbst aus dem Leben treten willst, dann mach es auf eine Weise, wo du niemand anderen belasten tust.
Das kannst du nicht. Du hinterlässt immer irgendjemanden.
ich meine nicht das. Das ist mir schon bewusst, dass du immer jemanden hinterlässt, aber nicht, dass du noch einen Lokführer mit hineinziehst.
Ach nein, 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 nein. Ja, ja, da gebe ich dir total recht. Ja.
Ich finde es echt schade, tragisch, dass in der Schweiz viel zu viele Bahnunfälle, Personenunfälle mit der SBB gibt.
Mhm.
Vielleicht ist es für die Leute der schnellste und einfachste Weg, aber die armen Lokführer, das muss für die auch tragisch sein.
Ja, das denke ich auch. Aber ich glaube auch, dass jemand, der diesen Weg einschlagen will, sich nicht sehr viele Gedanken um einen Lokführer macht. Also so hart es klingt, ich finde es auch hart und ich finde es auch sehr traumatisierend. Aber
mein Vater hat mal erzählt, Aarau am Bahnhof hat sich jemand, ein junger Erwachsener, vor den Zug geschmissen. Aber er hat sich vorher die Schuhe ausgezogen und die Schuhe aufs Perron gestellt und ist dann gesprungen. Mhm.
Hast du mir nicht einmal erzählt, dass ich in Olten so etwas erlebt habe?
Ja.
Wie jemand vor den Zug gesprungen ist?
Genau.
Das erinnere ich mich nicht mehr. Das ist sehr speziell. Ich glaube, das ist für mich auch eine dieser vertrinkten Erinnerungen.
Ja, ich glaube, du hast diese Frau sogar gesehen.
Ja, das kann gut sein, aber ich erinnere mich fast null daran. Also null. Ich kann mich fade daran erinnern, dass ich schon zweimal in Olten war, so ein Vorfall passiert ist, aber ich kann mich bildlich oder auch sonst detailmäßig an nichts erinnern. Ich glaube wirklich, ich habe das auch verdrängt. Ist ja auch schon lange her.
Ich glaube, du hast es verdrängt. Und jetzt weißt du, wer die Leichenteile einsammeln muss?
Nein. Also an den Gleisen?
Mhm.
Nein, wer sammelt die denn ein? Ein Tatortreiniger?
Ich dachte, das macht die Polizei. Mhm. Aber dafür sind Bestatter zuständig.
Bestatter?
Mhm. Meine...
Ach, die haben auch einen harten Beruf.
Meine Coiffeuse ist nebenberuflich noch Bestatterin.
Mhm.
Ja, du kennst mich. Wenn wir quatschen und ich gehört, dass sie Bestatterin, habe ich sie halt ein bisschen ausgefragt. Dann hat sie mir erzählt, nein, das macht nicht die Polizei, sondern wenn Personenunfall ist, dann wird der Bestatter gerufen und die müssen dann die Teile suchen.
Krass. Mhm. Das ist schon krass.
Ich glaube, das wissen auch viele Leute gar nicht.
Nee, habe ich mir auch ehrlich gesagt jetzt nie so direkt Gedanken gemacht, aber das ist schon krass, ja. Ja, ist ein schwieriges Thema. Ist ein schwieriges Thema. Wie du gesagt hast, hier in der Schweiz gibt es Exit, dass wenn man krankheitsbedingt ziemliche Schmerzen leidet und das Leben sowieso am Aushauchen ist, darf man sich Exit nehmen. Man muss aber bei diesem Verein angemeldet sein.
Mhm.
Jetzt ist die Frage, welcher Schmerz ist größer? Der körperliche oder der seelische? Du kannst bei körperlichen Problemen kann man sich mit Exit befassen. Für seelische Probleme gilt das nicht.
Das stimmt. Aber zum Beispiel...
Also jetzt ist die Frage, was ist schmerzhafter?
Das kann ich dir nicht beantworten. Ich glaube, das muss jeder für sich selber...
Ich auch nicht.
...klar sein. Aber was ich zum Beispiel an Exit blöde finde, ist, wenn du Demenz erkrankst und du bei Exit angemeldet bist, du musst... Ja. Diesen Hebel von der Infusion selber umlegen. Mhm. Das darf niemand für dich machen. Und du darfst es nur machen, wenn du noch bei geistiger Gesundheit bist.
Genau. Ja,
und ich selbst entscheiden kannst. Und da ist die Rechtslage halt extrem schwierig, weil wie lang wartest du, wenn du dement bist, auf den Moment, wo du
klar bist,
das machen willst?
Mhm. Genau.
Oder bereit dazu bist.
Genau.
Und dann ist es vielleicht zu spät und dann bist du nicht mehr, kannst du dich nicht mehr dafür entscheiden.
Also ich verstehe die Regelung, dass man bei geistiger Gesundheit sein muss, dass man urteilsfähig sein muss für so etwas. Das verstehe ich schon. Ja, das ist wie jetzt bei dem Thema vorhin mit körperlich und seelischem. Die Menschen sehen jede seelische Krankheit als heilbar an. Oder therapierbar.
Nee, das glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Mm-mm.
Warum gibt es dann das nicht für solche Leute? Weil Exit ist eigentlich für Unheilbares. Wenn du heilbar bist, dann nimmst du kein Exit. Dann geben sie dir auch... Also das ist ja nicht so, du kannst einfach hin, ich bin krank, ich möchte Exit. So einfach ist es ja nicht.
Nee, so einfach ist es nicht.
Und wenn eine Heilungschance vom Prozent her besteht, kannst du nicht einfach hin und Exit nehmen. Und bei einer psychischen Erkrankung oder bei einer, also ich rede jetzt nicht von Schizophrenie oder so, ich rede von Schmerz. Psychischem Schmerz, der einem dazu führt, sich zum Beispiel vor den Zug zu stellen, das sehen die Menschen als heilbar. Doch, in meinen Augen schon.
Medikamentierbar, denke ich.
Oder auch durch Psychologen, Psychiater.
Ich vermute, sie gehen davon aus, dass dass der größte Teil der Krankheiten, psychischen Krankheiten, heilbar ist.
Mhm, genau, ja.
Weil sie nicht tödlich sind.
Genau.
Aber das kann einen brutal belasten und jahrelang verfolgen. Und es kann auch sein, dass es nie mehr los wird und dass du dann immer in Therapie musst.
Genau.
Heißt aber nicht, dass du dann ein schönes Leben hast.
Ja, genau. Das ist genau diese... Ich kann ein Beispiel nennen. Das hat jetzt aber nichts mit Exit zu tun, aber es hat mit Entscheidungen zu tun. Ich kann das offen hier kommunizieren. Ich hatte eine Operation. Ich musste meine Gebärmutter entfernen aufgrund einer Krankheit. Ich durfte das machen, weil ich krank war, weil diese Krankheit hätte früher oder später zum Tod führen können. Darum konnte ich das machen mit einfach einer Einwilligung meinerseits, dass es für mich kein psychisches Trauma gibt, dass ich keine Kinder kriegen werden kann. Jetzt ist es so, dass ich eine gute Freundin habe. Und sie hat sehr, sehr starke Schmerzen, wenn sie ihre Erdbeerwoche hat. Das ist, weil sie hat auch Endometriose. Das ist sehr, sehr schmerzhaft. Das haben aber einige Frauen. Bei ihr ist es wirklich sehr ausgeprägt. Sie hatte auch schon an ihrem Eierstock, glaube ich, mal eine Operation wegen Zysten. Und ich weiß, viele Frauen haben Schmerzen. Ich weiß, viele Frauen haben sehr, sehr Schmerzen. Aber sie ist wirklich einer dieser Fälle, die Unglaubliches durchmacht, wenn sie in diese Woche der Frau kommt. Aber sie darf nicht operieren einfach so. Das geht nicht. Sie kann, ja, das würde ihr Heilung verschaffen. Durch die Operation an ihrem Eierstock und ihrer Krankheit hat sie von Grund auf nur 1% Möglichkeit, dass sie schwanger werden kann. Also ist jetzt schon die Möglichkeit, ein Kind zu bekommen, fast gleich null. Aber sie darf die Gebärmutter nicht entfernen lassen, was ihr Linderung bereiten würde. Sie müsste natürlich auch, wie ich, das Einverständnis geben, aber sie müsste auch zum Psychologen, sie müsste Sitzungen abhalten. Und erst dann, nach einiger Zeit, könnte man darüber diskutieren, ob sie operiert werden darf. So, wo wird da entschieden? Ich hatte etwas, das körperlich ganz klar in Jahren zum Tod hätte führen können. Meine Freundin leidet seelisch sehr, sehr unter ihren Schmerzen. Ihr müsst euch das vorstellen. Alle 3-4 Wochen hat sie 5 Tage mit Krämpfen, mit Schmerzen. Ich war eine dieser gesegneten Frauen, die nie solch schlimme Krämpfe hatte. Darum ist für mich eher schwieriger, das nachzuvollziehen. Aber ich erlebe sie. Weiß, dass es für sie sehr, sehr schwer ist, sehr belastend für Körper und Geist ist. Wo wird also da entschieden? Und sie ist nicht 19, sie ist auch schon in ihren Mitte 30ern.
Das wird irgendwo in der Chefetage entschieden.
Genau, und das finde ich eine wieder schlechte Entscheidung. Sie darf, weil sie hat ein körperliches, definitiv auf Papier ganz klar geregeltes Leiden, dass sie daran sterben kann. Ist ja gut, ich bin froh, ich durfte das tun. Aber das andere Mädel darf nicht, weil sie hat zwar unglaubliche Schmerzen, es geht ihr unglaublich schlecht, aber sterben tut sie nicht dran. Also ja, wo zieht man da die Grenze?
Den Fall erinnern von ein paar Monaten von dem Jungen aus London oder England, wo es darum ging, dass das Spital die Maschinen abstellen lassen hat und der Junge nicht ins Hospiz verlegt durfte, weil er so instabil war.
Nein.
Da hat er die TikTok-Challenge mitgemacht und wurde bewusstlos und wurde für Hirntod erklärt.
Ach, ey.
Da haben die Eltern um Instanz gekämpft, damit ihr Sohn leben darf an den Maschinen. Aber gegen den Willen der Eltern wurde die Maschine abgeschaltet.
Also gibt es auch das Gegenteil, hä? Mhm. Man nimmt Leben, wo noch, ja, das, aber wo war das? Hast du das in der Zeitung gelesen? Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Das war groß in den Medien.
Ja, ich bin ehrlich, es ist nicht so toll. Ich muss mich ein bisschen schämen, aber...
Ich schicke dir gleich mal den Link.
Genau, mach das. Weil ich muss mich ein bisschen schämen. Ich bin nicht der große Nachrichtenleser. Und wenn ich Radio höre, dann doch auch weniger die Nachrichten. Da ich bin nie so richtig up to date. Das ist, ja, man sollte immer ein bisschen über die Welt Bescheid wissen. Das trifft aber auf mich nicht so richtig zu.
Also ich muss sagen, früher habe ich regelmäßig Nachrichten geschaut.
Ja, früher auch, ja.
Ich habe regelmäßig Autoradio gehört.
Ich auch.
Das ist jetzt gleich null.
Bei mir auch.
Vor allem seit Corona und dem Krieg.
Ja, man kann es nicht mehr hören.
Ich habe gar kein Interesse mehr, da irgendwelche News und also Panikmache zu lesen.
Genau.
Und das kann ich mir sparen.
Genau.
Dann höre ich lieber X True Crime Podcasts.
Ja, dann höre ich auch lieber Podcasts oder meine Spotify-Liste.
Auf jeden Fall, ich habe dir den Beitrag geschickt, kannst du dir mal lesen.
Unbedingt, unbedingt. Jetzt noch, um das Thema ein bisschen aufzufrischen, nur kurz, auch etwas Aktuelles. Hast du die Dharma-Serie geschaut und die Doku? Da ist ja eine Doku und eine Serie auf Netflix gestartet.
Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe sie geschaut, aber ich glaube, ich habe nur 50% davon mitbekommen, weil ich immer wieder eingeschlafen bin.
Von der Serie?
Ja, auch.
Also die Doku habe ich geschaut und die fand ich sehr, sehr gut eigentlich. Also klar, ich kann nicht beurteilen, was alles stimmt und was nicht. Die Medien, das ist ja immer so, aber...
Bist du fertig mit der Serie?
Ja.
Okay. Was ist dir aufgefallen?
Ja, das ist nicht wirklich... sofern das so alles stimmt, wie es in den Medien immer geheißen hat, etc., ist es schon nicht ganz den Tatsachen entsprechend.
Ja, also ich finde, sie haben sich extrem Mühe gegeben mit der bildlichen Darstellung.
Genau, also die Wohnung und alles war ja sehr 1:1.
Die Wohnung oder auch die Cousine oder Nichte vom einen Opfer, wo in dem Gerichtssaal ausgerufen hat, die hat ihr 1:1 die gleiche Kleidung an, die Schauspielerin. Das haben sie schon sehr gut umgesetzt. Mir ist ein Fehler aufgefallen.
Welchen denn?
Die Taufe und Tötung von dem Killer-Clown, Gacy.
Ja, da ist mir auch ein Fehler aufgefallen. Welchen Fehler meinst du denn?
Es wurde ja geheißen, dass Jeffrey Dahmer sich genau an diesem Tag hat taufen lassen, genau, als Gacy getötet wurde. Das stimmt nicht. Bullshit.
Ja. Genau, und außerdem ging auch die Hinrichtung von Gacy nicht so schön, wie sie dargestellt wurde. Da musste man ja den Vorhang schon viel, viel früher ziehen bei Gacys Hinrichtung. Außerdem ist dir das auch aufgefallen, bei Dahmer war es ja so, dass er und sein Vater früh, also in der Serie, sie haben da diese Tiere seziert und gemacht und dies und jenes und eingesammelt. Das war ja auch nicht ganz so.
Nee.
Der Vater hat ihm zwar schon so 2-3 Hacks gezeigt, vor allem mit dem Konservieren der Knochen etc.
Ja, weil er ja Chemielehrer war oder so.
Genau, aber so wirklich dieses volle Pulle-Style, das war nicht. Das stellt für mich den Vater in ein schlechtes Licht und das gefällt mir nicht.
Ja, und vor allem hat der Vater sich ja irgendwie in der Serie am Schluss so aufgeführt, als ob er auch voll der Psycho wäre und so.
Ja, genau. Und was ja auch nicht ganz richtig war, ist das mit der Nachbarin. Die haben ja da irgendwie 2 Menschen in eine Person gepackt. Aber das kann ich noch nachvollziehen. Es ist eine Serie. Irgendwann muss die enden. Man kann das nicht endlos. Ja, wenn man da 100.000... Was auch noch war, ich weiß nicht. Aber das eine Opfer... Ich muss ehrlich gestehen, ich erinnere mich nicht mehr an seinen Namen. Der im gleichen Gebäude gelebt hat wie Dahmer. Das ist nicht bestätigt, oder? Das war nicht bestätigt Dahmer.
Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Also in der Serie ist da ein neuer Junge eingezogen.
Mhm.
Und Dahmer hat ihn auch eingeladen, hat abgehangen mit dem. Die Nachbarin hat ihn auch ein bisschen gewarnt vor Dahmer. Aber hat trotzdem nicht gehört und in der Serie tötet Dahmer diesen neuen Nachbarn, demselben Gebäude lebt. Und es ist richtig, dass zu dieser Zeit dieser Nachbar getötet wurde. Aber es ist nicht bewiesen, dass es Dahmer war.
Weißt du, was ich auch nicht weiß, ist, ob das diesem Gehörlosen, ob das wirklich so abgelaufen ist, dass die so eine Beziehung hatten.
Also ich weiß ja, dass er wirklich gehörlos war.
Ja, das schon, aber ob die wirklich so eine Love-Story-Liebesbeziehung hatten.
Das weiß ich auch nicht.
Ich muss sagen, ich habe mich jetzt noch zu wenig damit informiert.
Ja, ich auch.
Zum Beispiel im Buch, wo ich gelesen habe, stand da nie was davon.
Nein, ich glaube, das ist auch ein bisschen aufgeputscht für die Serie, ja. Darum muss ich sagen, ich finde auch bildlich die Serie sehr gut gemacht. Hut ab für die Schauspieler. Es war nicht so meins. Die Doku fand ich gut, die Serie hatte ich meine Mühe damit, Und ich verstehe den Aufschrei der Hinterbliebenen. Abgesehen davon, dass der ganze Fall wieder aufgerollt wird, es für sie wieder schmerzhaft ist, damit umzugehen, werden die Fakten und die Tatsachen noch falsch dargestellt. Das ist schon eine heftige Sache. Es ist nicht, ja. Und darum habe ich mir auch ehrlich gesagt Watcher noch nicht angeschaut. Ich habe gehört, es ist vom gleichen Macher wie Dahmer. Du hast mir auch gesagt, dass sie da zwei True-Crime-Fälle ineinander fließen lassen. Also, genau. Ja, das geht für mich schon mal gar nicht. Also, für mich ist einfach, wenn dann die Fakten nicht mehr stimmen, aber nicht einfach ausgelassen werden oder so, das ist ja okay, man kann nicht...
Ja, aber du kannst es ja so anschauen, du darfst es nicht mit dem zu ernst True-Crime anschauen,
sondern
einfach so...
Ja, manchmal bin ich engstirnig, das
so
weiß ich.
Wie du dir vielleicht auch einfach Just for Fun American Horror Story anschaust, aber ich kann das zum Beispiel auch nicht schauen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn ich einen Film schaue, der auf wahren Begebenheiten beruht, und manchmal weiß ich das ja nicht mal, ist es mir eh egal. Ich weiß es ja nicht, dass das mal passiert ist. Wenn es steht, es beruht auf wahren Begebenheiten und ich kenne den Fall nicht, kann ich es zum Beispiel dann nicht beurteilen. Aber wenn ich einen Fall ein bisschen kenne, dann wird es sehr, sehr schwierig für mich.
Du darfst nicht zu viel Sheldon-mäßig Serien schauen.
Nein, so schlimm bin ich nicht. Nein. So schlimm bin ich dann noch. Nein.
Das war jetzt nur ein kleiner Insider.
Aber ich hätte schon meine, ich habe jetzt auch hier noch einen Film über Ted Bundy zu Hause liegen. Den habe ich noch nicht geschaut. Ja, ich habe ein bisschen Angst, weil ich wahrscheinlich dann wieder genau gleich, also ihr könnt meinen Freund fragen. Der hat nur den Kopf geschüttelt, weil ich konnte keine halbe Stunde Dahmer-Serie schauen, ohne es zu kommentieren. Also es war wahrscheinlich nicht einfach.
Kann ich mir echt vorstellen. Aber mir kommt was in den Sinn. Ich habe dir ja letztes Jahr zu Weihnachten True-Crime-DVD geschenkt. Die müssen wir auch noch schauen.
Ja, die habe ich auch noch hier. Ich habe seit längerer Zeit keine DVDs mehr geschaut. Muss ich ehrlich zugeben. Wenn dann, wie gesagt, höchstens mal so Netflix... Aber am liebsten dann auch Dokus, aber im Moment lese ich sehr viel.
Hast auch recht so, hast genug zu lesen und vorzubereiten.
Ach, hör auf, ja. Ja, das, was ich jetzt am Lesen bin, hat nichts mit unserer Recherche zu tun, muss ich ehrlich gestehen.
Macht ja nichts. Kannst du dir auch mal ein Timeout gönnen.
Genau. So, aber ich glaube, jetzt haben wir die Zuhörer und Zuhörerinnen ziemlich voll gelabert mit...
Oder vergrault.
Oder sogar vergrault. Die meisten haben wahrscheinlich schon weggeklickt. Ist okay. Kann ich verstehen. Aber ich denke, wir machen hier mal einen Cut.
Ja. Nächste Woche geht's dann wieder weiter. Ich hoffe, ihr abonniert uns fleißig auf allen möglichen Kanälen. Project-Scare mit immer einem Punkt dazwischen auf Instagram. Ihr könnt uns abonnieren bei YouTube, Apple Podcasts, Spotify,
überall.
Amazon Music, Podimo, überall.
Überall. Und Bilder zum heutigen Fall findet ihr auch auf unserem Instagram-Profil und den Link dazu werden wir in die Shownotes packen.
Genau. Also, tschüssi.
Ciao.